Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir einen Abschnitt aus dem 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Wir stehen dazu auf. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemandem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Amen. Nun segne Herr dieses Wort heute, hier und in Zukunft in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, gerade haben wieder die Herbstferien begonnen. Und auch die Herbstferien sind eine Reisezeit. Eine kurze, aber immerhin eine Reisezeit. Ferienzeit. Ferienzeit ist Reisezeit, nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt. Und wie viel wird es hinterher wieder zu erzählen geben, gemäß dem alten Spruch von Matthias Claudius, den Sie alle kennen: Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Und was dieser Mann alles zu erzählen gehabt haben wird, dieser Kämmerer, dieser Finanzminister aus Äthiopien, was der wohl hinterher erzählen konnte. Es ist heute das Thema: Was für eine Reise. Erstens, welch ein Ziel. Zweitens, welch ein Erlebnis. Und drittens, welch eine Veränderung. Zum Ersten, was für eine Reise. Kein Urlaub, wie wir das so kennen, mit dem Ziel Erholung. Kein Tourismus mit dem Ziel Kennenlernen neuer Länder, Menschen und Kulturen. Nein, was für eine Reise. Ihr Ziel ist außergewöhnlich. Das heißt hier, er war nach Jerusalem gekommen. Klammer auf, nicht Sightseeing, sondern um anzubeten. Ein Afrikaner aus Nubien, jener Landschaft im Sudan, tief im Süden des Ägyptischen Reiches, ein hoher Beamter, Finanzminister, würden wir heute sagen, der Königin der Kandake, nimmt seinen gesamten Jahresurlaub plus erbetenem Sonderurlaub für viele, viele Wochen und unternimmt eine eminent aufwendige, beschwerliche, ja sogar gefahrvolle Reise von etwa 2x2000 Kilometern, um anzubeten. Das heißt, um in eine persönliche Begegnung mit dem einen wahren, lebendigen Gott zu kommen. Und wir, wie leicht haben wir es doch. So etwas ist uns doch erspart. Da, wo wir sind, zu Hause am Arbeitsplatz, im Gottesdienst und, da können wir anbeten. Was haben wir diesem Mann voraus? Gott ist dem Lande dieses königlichen Beamten weithin unbekannt. Es ist ein andersgläubiges, ein heidnisches Land. Ich habe gedacht, na, dahin sind wir auch auf dem Wege, wieder so ein Land zu werden, wie es damals dieses Heidenland in Afrika war. Nachchristliches Deutschland. Da muss man sich denn wohl auch aufmachen, um da rauszukommen aus diesem Zeitgeist, diesem Atheismus, der flächendeckend durch unser Land wabert. Aber in diesem Land, da in ganz im Süden, da war wohl doch eine kleine Kolonie von Auslandsjuden, selbst dort tief in Afrika, die diese Botschaft irgendwie gehört hatten. Diese alte Botschaft des alten Bundes. Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Gott. Auch jenen Finanzchef der Kandake hat diese Ahnung ergriffen, von der damals ungezählte Nichtjuden in den Ländern rings um das Mittelmeer erfüllt waren. Dass man da ganz hinten in Jerusalem etwas von Gott weiß, was man woanders eben nicht weiß. Dass man dort Gott in einer Weise verehrt, die außerhalb dieser Gottesstadt so nicht zu finden ist. Dass man dort der Wirklichkeit des einzig lebendigen, wahren Gottes in einer so persönlichen und direkten Weise nahe kommen kann, wie eben nun nirgendwo sonst. Psalm 48 wird Jerusalem genannt, die Stadt des großen Königs. Und darum war der Kämmerer aufgebrochen aus seiner Heimat. Und dieser Aufbruch war für ihn notwendig. Der Aufbruch, die Reise dorthin, wo er Gott zu begegnen hoffte. Nubien galt im Altertum als das Südende der Welt. Und da vom Ende der Welt, wie man meinte, da macht dieser Mann sich auf, von ganz weit weg. Und so ist es doch eine gute Sache. Keiner ist zu weit von Gott weg, innerlich oder äußerlich, als dass er nicht sich aufmachen könnte. Man kann in einer gottlosen Familie aufgewachsen sein, wo die Menschen gottlos waren bis auf die Knochen und bis in die Gene. Und einer macht sich aus dieser Familie auf, hat eine Ahnung von Gott und macht sich auf den Weg. Ich habe das in meiner Gemeinde früher erlebt, dass manchmal die besten Konfirmandinnen und Konfirmanden im Unterricht, die waren, die unter dem Gespött ihrer Eltern sich zum Konfirmandenunterricht gemeldet hatten. Unter dem Gespött ihrer Eltern. Nein, niemand ist zu weit weg und sagt, ich habe keine Chance. Jeder hat die Chance, sich aufzumachen. Was für eine Reise. Und jetzt welch ein Ziel, das Zweite, um anzubeten. Die Frage nach Gott, ein Sehnen nach dem Wirklichen, nach dem lebendigen Gott, liegt schöpfungsmäßig in jedem Menschen. Der alte Kirchenlehrer aus dem Altertum, der heilige Augustinus, der hat es auf den Punkt gebracht. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet, Gott in dir. Unruhig, das heißt auf der Suche. Unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Das ist ein Wort, was auf biblischem Grunde basiert. Denn schon in der Heiligen Schrift, im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, steht der goldene Satz, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also dieses Wissen, es gibt etwas Größeres, Höheres als uns Menschen. Es ist die Ahnung, dass es einen Gott geben muss. Das ist schöpfungsmäßig in dem Menschen angelegt. Und ich sage immer, wenn einer Atheist ist und sagt, es gibt alles nicht, alles Quatsch mit Gott, dann ist ihm dieser Atheismus, diese Gottlosigkeit, dieser Unglaube nicht in den Schoß gefallen. Da muss man schon etwas dafür tun, um sich so abzuschotten. Das ist in der Regel ein Willensentschluss. Da muss ich diese innere Stimme, die in mir ist, von Natur aus, bewusst zum Schweigen bringen. Nein, nein, nein. Denn Gott hat dem Menschen, jedem Menschen, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete. Es war also ein Mann, der hatte Karriere gemacht. Reichtum, Wissenschaft, Wissen, gesellschaftliche Stellung, weltlicher Erfolg. Das hatte der Mann alles. Aber es hat ihm auf Dauer noch keinen tragfähigen Lebenssinn gegeben und kein lohnendes Lebensziel. Man kann ja materiell so versorgt sein, wie man will. Könnte Millionen auf dem Konten haben, aber da bliebe doch diese innere Leere. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ich habe vor vielen, langer, langer Zeit mal gelesen von einem reichen Diamantenhändler, der in New York vom Empire State Building gesprungen ist und zu denen, die nun auf ihn zustürmten und ihn dann noch zurückhalten wollten vor dem Todessturz, da soll er denen zugerufen haben, nichts über mir, nichts unter mir, so springe ich. Ja, das ist es. Kein Gott über mir, kein Fundament unter mir, also springe ich runter vom Empire State Building. Die Millionen hat er auf dem Konto. der Kämmerer macht sich jetzt auf die Reise. Und ich denke mal, ob die alle geklatscht haben da, als er diese Reise begann. Sag mal, was willst du denn da? So eine lange Reise, so ein Quatsch. Also der musste sich durchaus in seiner heidnischen Umgebung wahrscheinlich einiges an Unverständnis oder vielleicht sogar Spott anhören. Doch da sind wir wieder in der Gegenwart. Wenn ein Mensch heute, der in einer nicht christlichen Umgebung aufwächst, von ihr geprägt ist, sie vielleicht als Erste aus der Familie aufmacht, sucht, liest, fragt, vielleicht sogar mal in den Gottesdienst geht, dann muss er sich das anhören vielleicht. Sag mal, haben sie dich jetzt auch so weit? Hast du sonst keine Sorgen? Was rennst du denn da jetzt immer hin? Denk mal an die Tante Minna in Bayern, die hat das übertrieben mit dem Glauben. Guck mal, was aus der geworden ist. Wenn heute Menschen sich öffnen für den Glauben, dann klatscht doch die Umgebung nicht. Beifall! Ganz im Gegenteil. Es hat sich nicht geändert. Von Äthiopien bis Deutschland. Durch die Jahrhunderte. Nachdem der Afrikaner an den Gottesdienst feiern nun im Umfeld des Jerusalemer Tempels teilgenommen hat, macht er sich wieder auf die 2000 Kilometer lange Rückreise, Heimreise. Und was nimmt er jetzt mit vom Ort der Anbetung? Ein Buch. Das heißt genauer gesagt natürlich damals eine Schriftrolle. Und das war eine Kostbarkeit. Und in dieser Schriftrolle stand der Text, ein Text des Propheten Jesaja. Was für eine Reise, welch ein Ziel und nun welch ein Erlebnis. Ja, nun passiert's. Der Engel des Herrn redete zu Philippus, das war ja einer der Jünger Jesu. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza. Da klingelt's bei uns. Das ist das, wovon jetzt die Nachrichten voll sind, schrecklicherweise. Nach Gaza. Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und die öde ist, das heißt menschenleer. Gott handelt in der Regel durch Menschen. Durch Menschen, die mit ihm verbunden sind, so wie dieser Philippus. Und dieser Philippus, der wird jetzt rausgerissen aus einem gesegneten Dienst. Der hat dort in Samarien, was man vorher liest, einen gewaltigen missionarischen Aufbruch bewirken können durch Gottes Gnade. Und mitten, wie der da nun so am Wirken ist und die Leute strömen und die Räume sind voll und die Leute bekehren sich, mitten daraus, aus dieser Hochphase, heißt es Philippus, weg. Ja, wohin denn nun? An eine Stelle, wo noch mehr Power ist? Wo noch mehr Leute sind? Nein. Geh in diese Straße da von Jerusalem nach Gaza. Und dann heißt es hier auch, die öde ist. Da sagen sie, Fuchs und Hase, gute Nacht, da ist nichts los. Da soll er hin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier strömen die Menschen und ich soll da hinten hin, wo nichts los ist. Das ist die letzte Station dort vor der Wüstenstrecke nach Ägypten. Was soll ein Missionar denn da, wo keine Menschen sind? Aber Hut ab vor diesem Philippus. Der gehorcht, der macht das. Verstanden hat er das nicht. Aber im Vertrauen auf die Führung Gottes geht er. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Gott dir einen Auftrag gegeben hat und du hast gedacht, ja, das ist von Gott, ich soll das tun. Aber ich verstehe es nicht. Warum? Wozu? Kann mir keinen Reim draus machen. Aber dann bist du gegangen, dann hast du es gemacht. Und dann hast du gewusst, warum. Aber vorher nicht. Und Philippus stand auf und ging hin. Das liest sich so. Aber was ist das für ein Satz? Philippus stand auf und ging hin. Und nun gehen ihm die Augen auf, als er da in die einsame Gegend angekommen ist. Da sind ja doch ein paar Menschen. Da ist eine Karawane, die südwärts zieht. Und in dieser Karawane, in diesem Zug, ein Reisewagen mit dunkelhäutigen Personen dabei. Ja, wer ist das? Das ist der Kämmerer. Das heißt von ihm, der Kämmerer zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und nun kommt der Impuls vom Heiligen Geist in den menschlichen Geist von Philippus. Der Geist, also Heilige Geist, Gott selbst, sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen, nicht zu den anderen da, zu dem. Der Impuls, also jetzt nichts wie hin und ran an diesen Wagen. Und der schwerfällige Reisewagen des Altertums auf einem holprigen Weg, der ja keine moderne Straße war, der fuhr natürlich langsam. Das war ja kein Reisebus auf asphaltierter Bahn. Und im Altertum, da las man in der Regel laut, das müssen wir wissen. Die nicht so stumm, wie wir das kennen, sondern da las man laut. Das hörte natürlich jetzt auch der Philippus. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du denn überhaupt, was du da liest? Das ist ja wirklich die Frage. Man kann ja die Bibel lesen oder ein christliches Buch und versteht im Grunde nichts. Der Kämmerer aber sprach: Wie kann ich denn verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Das ist übrigens einer der ersten Anhalter der Weltgeschichte, der Philippus. Das wäre mal so eine Quizfrage, bei Wetten, dass. Wer war der erste bezeugte Anhalter der Weltgeschichte? Das war der Philippus. Kein Unwille bei diesem Minister dort über diese Störung, dass da plötzlich einer an seinen Wagen kommt. Keine Entrüstung über dieses Nachfragen: Was liest du denn da? Ich dachte, das ist schon bewundernswert, dass dieser gestandene Karrieremann, der Kämmerer, sich nicht zu schade ist, zuzugeben: Ich lese was, was ich nicht verstehe. Das ist ja auch ein Stück Demut, zu sagen: Ich verstehe das nicht. Und das sagt so ein hochgestellter Mann. Und das, was der Hofbeamte aus dem Wort Gottes liest, das zündet noch nicht. Ja, man kann die Bibel lesen, aber es zündet nicht. Ihm fehlt das Verständnis. Und das bekennt dieser Mann ohne Stolz. Und ohne Scheu bittet er dem ihm unbekannten Philippus um Hilfe und Erklärung. Ja, ohne eine gewisse Bescheidenheit kommt es nicht zu ehrlichen Fragen. Wer ehrlich fragt, der muss auch ein Stück bescheiden sein, sonst geht das nicht. Ich brauche Antwort. Ich kann es nicht alleine. Und deswegen sind auch heute Christen gefragt und gefordert, wo du spürst, dass Menschen Fragen haben, offen sind, nicht abgeschottet, nicht betoniert und blockiert. Da sei wachsam, ob du nicht eine Frage verspürst, vielleicht gar nicht ausgesprochen, aber ein fragender Mensch, das spürt man, ein suchender Mensch. Philippus ist dorthin geschickt von Gott, wo es zu dieser wunderbaren Begegnung kommt. Und er bekommt den Hinweis auf diesen einen Wagen in der Karawane. Und der Kämmerer hört gerade oder liest gerade den Jesaja-Text, der von dem Messias Jesus handelt. Der Mann vom Königshof fragt jetzt nach der Wirklichkeit, von der hier im Jesaja-Buch die Rede ist. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, steht Jesaja 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Hinweise auf den kommenden Messias Jesus. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Der hochgestellte Beamte war schon gewohnt, selbst das Wort zu führen. Also wo es lang geht, das bestimme ich. Aber hier kommt es zu einem ausführlichen Gespräch über das Zentrum des christlichen Glaubens. Und dieser Minister, sagen wir mal mit unseren Worten, dieser Minister, der ist sich nicht zu fein und nicht zu schade, auf diesen Anhalter zu hören. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser, da sprach der Kämmerer, siehe da hinten, der ist doch Wasser. Was hindert es denn noch, dass ich mich jetzt taufen lasse auf diesen Jesus, von dem ich eben gehört habe, der sich für mich und für uns, für diese Welt geopfert hat, bei dem Sündenvergebung ist, der mich mit dem großen Gott wieder zusammenbringt. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und nun geht zum Schluss alles sehr schnell. Keine lange Taufvorbereitung, nicht mal ein Alpha-Kurs, du musst noch zu 3 Zeltevangelisationen gehen und dann musst du noch 5 Bibelstunden besuchen, gar nichts davon. Kein ausführliches, langatmiges Zeremoniell. Hier wirkt der Heilige Geist das Entscheidende. Der Minister, der muss das gemerkt haben und Philippus auch. Warum aufschieben? Warum denn? Warum noch lange drüber nachdenken? Wenn später einmal? Ja, warum denn nicht jetzt? Und wenn ich es jetzt nicht tue, wie soll es denn später werden? Liebe Gemeinde, in geistlichen Dingen ist es oft so, warte nie, bis du Zeit hast, dann wird es nichts. Christsein ist eben nicht zuerst ein kompliziertes Gedankensystem, dass man erst in mühsamer Arbeit lernen und verstehen muss, sondern Christsein im biblischen Sinne ist die rettende Lebensverbindung mit Jesus, die im Glauben geschenkt und angenommen wird. Also, dass Gott gleichsam irgendwann im Leben seine Hand im Bild gesprochen so mir entgegenstreckt, dass ich merke, jetzt bin ich dicht dran. Und wenn nicht jetzt, dann wird es auch nicht mehr. Jetzt muss ich zugreifen und jetzt will ich zugreifen. Bei einem Urlaub vor einigen Jahren auf Usedom, da bin ich auf einer Wanderung an eine Stelle gekommen auf der Insel. Da war eine Tafel aufgestellt. Ich habe das auch fotografiert. Auf dieser Tafel steht drauf, an dieser Stätte nahmen zu Pfingsten 1128 die Führer der Wenden in Westpommern das Christentum an. Gott will nicht erzwungenen, sondern freiwilligen Dienst. Das haben die DDR-Leute nicht abgerissen, haben sie erstaunlicherweise da an der Wand gelassen. Die ganzen Jahrzehnte. Das ist eine Gedenktafel nach 800 Jahren errichtet 1928. 800 Jahre nach diesem Ereignis, als damals die Entscheidungsführer gesagt haben, jawohl, wir wollen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Der lebensentscheidende Schritt zu Jesus hin ist der Sache nach immer ein Schritt. So wie eine Heirat, wie eine Eheschließung, dieses Ja vom Standesbeamten. Natürlich mag da eine lange Liebesgeschichte vorher sein oder vielleicht auch noch eine Verlobungszeit. Aber verliebt und verlobt ist eben nicht verheiratet, sondern das geschieht mit einem wahrnehmbaren, gewollten, konkreten, datierbaren Schritt. Ja, das gegenseitige Ja, und das wird protokolliert vom Standesbeamten. Letztlich geht es im christlichen Glauben auch darum, irgendwann einmal dieses so festzumachen. Ja, Jesus, mit dir weiter. Ich danke dir, dass du mich vielleicht über Jahre auf den Hinweg zu dir gebracht hast. Aber jetzt sage ich mein Ja zu deinem Ja. Die meisten von uns sind ja als Kinder getauft worden, genau wie ich auch. Aber wenn Gott in der Kindertaufe schon sein Ja voraussetzungslos, ohne meine Leistung, mir zuspricht, ja, ich bin für dich da, ich warte auf dich, ich hab dich lieb, das ist doch die Taufzusage, dann wartet doch Gott darauf, dass ich irgendwann, wenn ich denn groß geworden bin und das verstehen kann, mein Ja zu seinem Ja sage. Darauf kommt es an. Dann ist der Taufbund erst geschlossen. Martin Luther hat gesagt, dass viele Menschen verloren gehen, obwohl sie getauft sind. Ja, wie kann denn das sein? Ja, dadurch, weil sie nicht auf Gottes Ja mit ihrem Ja geantwortet haben. Es gibt eine jüdische Geschichte von dem Rabbi Bunan, der heißt es, Rabbi Bunan sprach zu seinen Schülern, die große Schuld des Menschen sind nicht Sünden. Nein, die große Schuld des Menschen sind nicht Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und des Menschen Kraft ist gering, sagt er. Also, lieben Leute, wir sündigen alle, die Versuchungen sind zu groß. Er sagt, das ist nicht das Problem, die Sünden. Rabbi Bunan sagt, die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr zu Gott tun kann und nicht tut. Das ist es. Was für eine Reise, welch ein Erlebnis. Und der Schluss ist dann blitzschnell erzählt. Welch eine Veränderung. Es heißt hier, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Man könnte auch noch besser übersetzen, er zog seine Straße voller Freude weiter. Das war die Lebenswende. Weil er dem begegnet ist, den er gesucht hat, dem einen wahren, lebendigen Gott. Gesucht und gefunden. Wer sucht, der findet. Das hat dieser Mann erlebt. Es haben auch aus unserer Gemeinde hier viele, viele, die jetzt hier sitzen, doch auch erlebt. Gesucht und gefunden. Ich habe gesucht und ich habe gefunden. Und was finde ich bei Gott? Nicht zuletzt das, was hier der Minister erlebt. Freude. Gewissheit, Geborgenheit, Hoffnung. Er zog seine Straße voll Freude weiter. Und ich könnte mir denken, das hat seine weitere Lebensreise, die nächsten 40 oder 30 oder 10 oder wie viele Jahre er noch gelebt hat, diese Freude, die ist mit ihm gegangen. Auch in Krankheiten, auch in Enttäuschungen, diese Freude ist mit ihm weitergegangen. Die hat ihn nicht verlassen. Partyfreude, die war am hinterher schnell weg. Aber diese Freude die hat seine Lebensreise begleitet. Und diese Freude an Gott und in Gott, die kann auch deine Lebensreise, auch wenn noch manche Täler zu durchschreiten sein mögen, die wird dich nicht verlassen. Wer Gott sucht, der findet Freude. Also nehmen wir dies doch mit. Was für eine Reise, könnte auch sagen, was für eine Lebensreise. Erstens, welch ein Ziel. Zweitens, welch ein Erlebnis. Und drittens, welch eine Veränderung. Amen.